Wir hören zur Predigt aus dem Buch der Klagelieder im dritten Kapitel. Ich darf bitten, aufzustehen. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Danke, Herr, für deinen Zuspruch. Lass es uns hören mit unseren Herzen, mit unserem Leben. Amen. Ein Lied von Pfarrer Johannes Zwick aus Konstanz in der Reformationszeit geschrieben. Ganz bekannt haben wir vorhin miteinander gesungen. Allmorgen ist ganz frisch und neu. Das ist ja ein schönes Morgenlied. Wir singen es vermutlich auch gerne, weil wir da immer denken, ach, wieder ein frischer Morgen. Das ist ja wunderschön. Es geht ja in dem Lied noch ein bisschen weiter. Allmorgen ist ganz frisch und neu des Herrn Gnad und große Treue. Es geht also nicht nur um die frische Morgenluft, die ist auch wunderschön für uns. Und der neue Tag ist immer für uns auch ein Zeichen, dass Gott immer wieder neu für uns da ist. Aber in dem Lied und auch in diesem Bibeltext, den wir gerade gehört haben, darauf bezieht sich das Lied, da geht es auch darum, dass Gottes Treue jeden Morgen neu für uns da ist. Nicht nur irgendwas, was mal gewesen ist, sondern so wie wir jetzt auch heute wieder einen neuen Tag haben dürfen, so ist Gott auch für uns da in seiner Treue, jeden Morgen neu. Wäre schön, wenn wir früh so aus dem Bett auch herausgehen könnten mit so einem vielleicht kleinen inneren Danksatz im Herzen. Danke für deine Treue. Auch dieser Tag, Gott, in deiner Treue. Jetzt habe ich gesagt, es ist eigentlich ein Lied, das für uns sehr schön ist, ein Morgenlied, das wir auch gerne singen. Umso auffälliger ist es, dass das Ganze mittendrin steht in den Klageliedern, würden wir gar nicht vermuten, im Buch der Klagelieder. Die Klagelieder, die nach dem Prophetenbuch Jeremia eingefügt sind, weil ja auch schon Jeremia sein Herz mit seiner Klage so intensiv vor Gott ausgeschüttet hat. Mit seiner Klage über all das, was das Volk Israel erleben musste. Und so ist es auch mit dem Buch der Klagelieder. Es ist hineingeschrieben in dieses ganze Leiden des Volkes Israel, als so viel zerstört war, Jerusalem zerstört war und die Menschen ihre Heimat verlassen mussten. Und viele auch umgekommen sind. Da hineingeschrieben, das Buch der Klagelieder. Es ist interessant, wenn man das Buch der Klagelieder im Hebräischen aufschlägt, wenn man so Theologie studiert, muss man ja auch mit der hebräischen Bibel etwas machen und das auch lernen mit der hebräischen Sprache. Und da merkt man im Buch der Klagelieder, das merken wir in der Luther-Übersetzung nicht, da ist jedes Kapitel, fünf Kapitel hat es, wie ein Gedicht aufgebaut. Das sind Gedichte. Und da fängt jede Zeile mit einem Buchstaben aus dem Alphabet an, genau der Reihenfolge durch, in jedem Kapitel. Wir würden jetzt in Deutsch sagen von A bis Z. Das hebräische Alphabet geht ein bisschen anders. Es ist eine Gedichtform. Und wenn wir Gedichte schreiben, auch bei uns heute, dann steckt eigentlich in diesen Gedichten verdichtete Lebenserfahrung drin. Also wenn wir etwas ganz intensiv ausdrücken wollen, dann kommen wir auch mit unserer Sprache in einen anderen Bereich rein. Da wird gedichtet, verdichtet. So ist das auch hier. Es waren dichteste Leidenserfahrungen, die das Volk Israel gemacht hat. Und da wird geklagt, deswegen auch die Klagelieder. Ich lese mal aus dem ersten Kapitel vor, wie das so anfängt mit dem Klagelieder, mit diesem Buch. Wie liegt die Stadt Jerusalem so verlassen da, die vorher voll Menschen war? Sie weint des Nachts, dass ihr die Tränen über die Backen laufen. Juda ist gefangen in Elend und schwerem Dienst. Sie wurden ja ins Ausland verschleppt und mussten dort als Sklaven arbeiten. Juda wohnt unter den Heiden, unter denen, die nicht unseren Glauben teilen an Gott. Und sie finden keine Ruhe, die Menschen. Alle Verfolger kommen heran und bedrängen sie. Und so geht das dann immer weiter im Buch der Klagelieder. Da wird die Klage vor Gott gebracht. Wenn wir uns manchmal begegnen, irgendwo im Dorf oder vielleicht auch beim Einkaufen, sonst wo, dann fragen wir, und wie geht's dir? Und dann kommt manchmal die Antwort, ach, man darf nicht klagen. Das ist irgendwie auch ein eigenartiger Satz, fängt mit ach an, ach ist eigentlich eine Klage, aber man darf ja nicht klagen. Was steckt das so dahinter? Naja, es geht so einigermaßen, will uns da jemand sagen. Oder vielleicht steckt auch so ein bisschen die Haltung dahinter, man darf nicht klagen. Darf man wirklich nicht klagen? Also die Bibel schreibt uns das nicht vor. In der Bibel wird geklagt. In den Klageliedern, in den Psalmen, das ganze Leid, das da ist, muss nicht runtergeschluckt werden, muss nicht weggeschoben werden. Wer meint, ich darf nicht klagen oder ich muss nicht klagen, ist manchmal auch ganz schön stolz, weil er irgendwie denkt, ach, ich werde damit schon fertig. Das ist für mich erledigt. Nein, ist es nicht. Auch du leidest. Und wenn du leidest, dann darfst du auch diese Klage äußern und deinen Schmerz. Das machen die Gebete der Bibel. Ich hatte ja viel mit russlanddeutschen Familien in meiner letzten Gemeinde zu tun und ich kann Ihnen sagen, wenn da Beerdigungen waren auf dem Friedhof, das war oft anders, als wir das kennen. Ich erinnere mich an eine Beerdigung, ein Kind war gestorben, die Mutter kam schreiend auf den Friedhof, schreiend und ihre Familie auch, laut weinend, laut klagend. Und manchmal, wenn wir so von der Aussegnungshalle hin zum Grab gelaufen sind, dann haben auf einmal, es waren vor allem die Großmütter, haben die auf einmal angestimmt, ihre Lieder, ihre Glaubenslieder, aber auch ihre Lieder, die den ganzen Schmerz ausgedrückt haben. Sie haben das vor Gott gebracht. Und dann haben wir gebetet miteinander. Wir dürfen klagen. Und es ist gut, wenn unsere Klage nicht einfach nur ein Klagen dann über Gott bleibt, sondern ein Klagen hin zu Gott. Das machen die Klagelieder auch hier in der Bibel. Sie bringen ihr Leid zu Gott hin. Und dann dauert es. Da ist wirklich Geduld nötig. Wir sind jetzt hier, was ich zum Predigtext vorgelesen habe, im dritten Kapitel. Es dauert, bis aus dieser verdichteten Form der Klage dann auf einmal so ein neuer Morgen wird. All Morgen ist ganz frisch und neu des Herrn Gnad und große Treue. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört nicht auf, seine Treue ist neu jeden Morgen, bis dann dieses Bekenntnis wieder als Trost hineinkommt. In das Leiden ist ein Weg des Glaubens. Kürzen wir ihn nicht ab, aber halten wir uns auch im Leiden an Gott und gehen immer wieder zu Gott hin. Ich habe es jetzt schon angedeutet und auch vorgelesen, dieser Blick auf den neuen Morgen, das ist ja wunderbar, wenn man das so für sich selber immer wieder erleben darf, dass auch Gott Neues weitergehen lässt, dass seine Treue uns weiterführt. Nach dem Dunkel kommt auch wieder ein neuer Morgen. Wir haben vorhin den Wochenspruch gehört. Jesus Christus hat im Tod die Macht genommen und das Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Hinter diesem Bibelvers, den wir vorhin gehört haben als Wochenspruch, steht das Leben von Paulus. Als er das geschrieben hat, saß er im Gefängnis und er wusste nicht, ob er aus diesem Dunkel wieder herauskommt, ob er das überhaupt überlebt. Aber eins war klar für ihn: Mein Leben geht auf das Licht Gottes hin. Ich werde nicht im Dunkel bleiben, jetzt nicht hier in dieser Zelle. Es gibt ja andere Stellen in der Bibel, da wird erzählt, wie Paulus mit seinem Freund in der Zelle das Lobgebet sogar anfängt und Gott Loblieder singt. Er ist auch in der Zelle nicht im Dunkel, sondern weiß, Gott ist ihm so nah. Und aus seiner Hand kann mich nichts reißen, letztlich auch der Tod nicht. Was für eine tiefe Hoffnung, die da in alles Leid hineingekommen ist. Nach dem Dunkel kommt dieser neue Morgen. Wenn wir vom jüngsten Tag reden in der Kirche, dann ist das für manche was ganz Schreckliches. Der jüngste Tag, huch, da kriegt man irgendwie Angst. Aber denken Sie mal dran, es geht darum, dass Gott Tag werden lässt. Am Ende steht Gottes Tag. Gott lässt Licht werden. Lässt Licht auf uns fallen. Führt uns aus dem Dunkel des Todes hinein in das Licht des ewigen Lebens durch Jesus Christus, das er uns mit Christus gebracht hat. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. Das ist das Erste, was so tröstlich ist. Das Zweite, was dann als Trost in dem tiefen Leiden auch gefunden wurde, bei Gott gefunden wurde, das ist hier ausgedrückt in dem Predigttext mit den Worten: Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist mein Teil. Da muss man jetzt ein bisschen was erklären. Das können wir, wenn wir es so in der Lutherbibel lesen, nicht verstehen, was damit gemeint ist. Der Herr ist mein Teil. Da muss ich ein bisschen ausholen. Wir erinnern uns einmal daran, als das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten von Mose herausgeführt wurde, da kam es später unter Josua in das gelobte Land, in das verheißene Land, wo früher schon die Glaubensväter gelebt haben, Abraham, Isaak, Jakob. Da kommt das Volk Israel wieder hin und dann bekommt jeder ein Teil in diesem Land, jeder Stamm aus dem Volk Israel. Es gibt da 12 Stämme im Volk Israel, benannt nach den 12 Söhnen von Jakob. Jeder Stamm, der Stamm Juda, der Stamm Benjamin, der Stamm Gad, der Stamm Dan, jeder Stamm bekommt ein Teil in diesem neuen Land, das Gott ihnen geschenkt hat. Aber ein Stamm bekommt kein Teil. Einer von diesen 12 nicht. Die bekommen kein Land. Das ist der Stamm Levi. Es gab auch einen Sohn von Jakob mit dem Namen Levi. Seine Nachkommen nannte man Leviten. Und diese Leviten, die hatten die Aufgabe, dass sie ganz für den Tempel da sind, ganz für Gottes Haus da sind, ganz für die Gottesdienste da sind. Also, dass sie wie Priester in diesem Volk sind. Und da wurde gesagt, euer Teil ist Gott. Der Herr, dass ihr für ihn da seid. Natürlich haben die dann auch Häuser bekommen, wo sie wohnen konnten, aber verteilt auf diese anderen Stammesgebiete, ganz unterschiedlich. Und sie haben natürlich auch genügend bekommen an Unterhalt, damit sie leben konnten von den anderen im Volk. Aber man hat gesagt, euer Teil ist Gott, dass ihr ganz in diesem Gottesdienst da seid, in diesem Dienst für Gott. Und das greifen die Klagelieder hier auf. Der Herr ist mein Teil. Er ist meine eigentliche Heimat. Er ist da, wo ich zu Hause sein darf. Er ist mein Teil, mein Land, meine Heimat. Da hat jemand mal berichtet, dass sein eigener Vater gestorben ist. Und er hat erzählt, mein Vater war kurz bevor ich zu ihm kam, gestorben. Und dann kamen die anderen aus der Familie. Wir standen schließlich alle um sein Bett, die Kinder, auch Enkelkinder. Und dann haben wir mit den Kindern gemeinsam gesungen an seinem Sterbebett: Weil ich Jesu Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten. Und in diesem Lied sprechen ja die letzten Zeilen besonders vom Sterben. Denn nach diesen schönen Tagen werde ich endlich heimgetragen in des Hirten Arm und Schoß. Amen, ja, mein Glück ist groß. Und er schreibt, ich spürte in dieser Situation die Geborgenheit, die wir selbst im Sterben bei Jesus haben. Der Herr ist mein Teil. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Der Herr ist mein Teil. Zu ihm gehöre ich. Er ist meine Heimat. Er ist mein verheißenes Land. Das steckt in diesem Trostwort drin. Der Herr ist mein Teil. Und dann noch ein letztes. Da wird in diesen Zeilen aus dem Buch der Klagelieder von der Geduld gedichtet. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Geduldig sein. Wir würden ja Leiden am liebsten schnell abkürzen. Aber das können wir oft nicht. Wir würden am liebsten schnell immer wieder die Lösung haben, dass alles wieder gut ist, aber oft ist es nicht so. Und da brauchen wir Geduld. Geduld, drin zu bleiben, auch wenn es noch dunkel ist. Wir wissen, auch in diesem Dunkel gilt, dass jeden Morgen neu die Lichtstrahlen von Gottes Treue auf uns fallen. Und er wird uns diesen Weg weiterführen, den wir jetzt zu gehen haben, auch wenn es für uns ein schwerer Weg ist, auch wenn ein Weg der Trauer lange wird. Ich habe vorhin davon gesprochen, wie Russlanddeutsche zum Teil so ihre Trauer ausgedrückt haben. Das hängt so ein bisschen auch mit der Mentalität, mit der Kultur zusammen, wenn sie so geklagt haben, auch laut nach draußen. Es ist nicht unsere Mentalität. Wir haben auch Schmerz. Wir sollen ihn nicht wegschieben, nicht wegdrücken. Wir sind oft ein bisschen stiller. Aber bringen wir das doch auch in der Stille ins Gebet immer wieder hinein. Geduldig, geduldig. Nicht aufhören mit dem Beten. Haltet an am Gebet, sagt uns auch Paulus. Da werdet ihr den Trost Gottes und all seine Lebensverheißungen finden bei ihm. Ich hatte, als ich Vikar war, mit meiner Frau, mit unseren Kindern zusammen eine Freizeit, war eine CVM-Freizeit. Am ersten Abend haben wir uns vorgestellt bei dieser Freizeit. Und da saß bei der Vorstellungsrunde ein Vater mit am Tisch. Er war mit seinen drei Jungs mit dabei bei dieser Freizeit. Ich glaube, der Kleinste war gerade so Schulkind geworden und der Älteste vielleicht so 11 Jahre alt. Und da sagte er, und meine Frau ist vor kurzem gestorben. Und jetzt stehe ich alleine mit meinen drei Jungs da. Und dann sagt er zu uns allen schon bei der Vorstellungsrunde, und für ihn ist wichtig geworden, du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, wenn alles verloren erscheint. Manche kennen dieses Lied, aus dem er zitiert hat. Du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht. Habe ich gemerkt, mit welch einer Geduld im Glauben, dieser Mann seinen schweren Weg gegangen ist. Und man hat in diesen 2 Wochen, die die Freizeit dann ging, auch gespürt, mit welcher Liebe er für seine 3 Söhne da war und einfach als guter Vater sie jetzt auch gestützt hat in dieser Zeit, wo alles so dunkel geworden war. Gott will sein Licht immer wieder hineingeben, sein Licht des Trostes, sein Licht des Lebens in unser Dunkel. Amen.